Okay, guten Abend zum Live-Chat bei Jetzt TV. Namaste. Grüße alle herzlich hier im Zoom und auch, wenn schon welche da sind, in YouTube. Das kann ich gar nicht sehen. Und willkommen zu diesem Meeting. Vielen Dank an das Team von Jetzt TV, Devasitu, Corinna, die mir die Fragen vorliest aus den Chats. Ihr könnt also Fragen stellen, hier in Zoom natürlich auch direkt mit Handheben. Dann wird das Mikrofon geöffnet und vom YouTube aus über den Chat. Okay. Das Erwachen, von dem wir alle ein Teil sind. Auch die Leute, die sich gar nicht dafür interessieren, hallo, die sind auch ein Teil davon. Das Erwachen, das Entfalten von Bewusstheit auf dem Weg, sich selbst zu erkennen, von dem sind wir alle Teil. Und das hat einen spürbaren Anfang in der individuellen Erfahrung und es hat kein Ende. Das ist genau umgedreht wie mit Problemen. Die haben im Grunde keinen wirklich auffindbaren Anfang. Das könnt ihr mal probieren mit euren größten oder stärksten oder Lieblingsproblemen, die haben keinen zuverlässig auffindbaren Anfang, aber die haben ein Ende. Mit dem, was Erwachen genannt wird, so wie ich das sehe, ist es genau umgekehrt. Das hat einen Anfang innerhalb der individuellen Erfahrung von dir, von so einer Mensch-Körper-Geist-Apparat-Form hat das einen Anfang und dann hat es kein Ende. Und das bedeutet nicht, dass es in immer größere Superlative geht, immer heller, immer schöner, immer schneller, immer toller, aber es hat kein Ende. Der tausendblättrige Lotus, so wird es manchmal dargestellt, der entfaltet und entfaltet und entfaltet sich. Und jedes individuelle Erkennen und Wachherr werden trägt zu einem großen Ganzen bei, das wiederum auch sich selbst dient und sich selbst erkennt durch das Individuum. Wir sind im Grunde alle eins. Im Grunde gibt es nur einen von uns überhaupt. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst, für Wahrheit, dann hast du damit schon dem Universum einen Dienst erwiesen und dir selber und den Menschen um dich herum. Das sind jetzt Zusammenhänge, die wir nicht so unmittelbar direkt sehen im Alltag. Ich auch nicht. Ich sehe da keine Leuchtblitze passieren oder sonstiges. Aber es ist ein inneres, tieferes Wissen, das sich auch immer mehr vertieft hat und immer klarer geworden ist. Und in diesem Einssein, in diesem Teilsein von diesem einen Erwachen, das durch uns alle passiert, durch jedes Individuum auf dessen Art und Weise, da entdecken wir eine neue Art, hier jetzt zu sein, eine neue Art, oder bisher neu ist sie bloß, weil wir es bisher anders gemacht haben. Auch den Mind zu benutzen, denn der wird nicht ausradiert durch Erwachen. Was verschwindet, ist die Versklavung in falsche Zusammenhänge. Der Glaube an ich und meine Geschichte, das wird entkräftet. Es verschwindet auch nicht in dem Sinne, dass man es nicht mehr erinnern könnte. Ich kann mich an den falschen Unsinn erinnern von früher. Der hat keine Power mehr. Was passiert ist, dass der Mind mit seinen Erinnerungen und seinen Geschichten nicht mehr der Boss ist. Im Grunde wird das Herz der Chef. Und daran sind wir so wenig gewöhnt. Und das Herz hat keine Konzepte, das hat keine Agenda, das hat keine Ziele, die es zu erreichen gäbe. Das hat ein Präsenzbewusstsein, das, wenn es Raum bekommt, Love needs space. Liebe braucht Raum, dann verströmt es Liebe und teilt auf eine völlig andere Art und Weise, als du musst von A nach B und dann so und so machen und anders werden und dies und das erfüllen. Und in diesen Zeiten, in denen wir uns jetzt gerade befinden, wo die Welt immer schwieriger verdaubar wird und was so in der Welt passiert, da ist die Frage, die ich am meisten, am dringlichsten immer wieder höre, ist, ja, wie können wir es denn jetzt alles richtig machen? Wie können wir es denn jetzt Frieden herstellen, Krieg verhindern, bewusster werden und möglichst schnell? Und wie können wir es denn jetzt alles richtig machen? Und die wahrhaftige Antwort darauf ist genauso, wie du bist und genauso wie du es in deinem Leben jetzt gerade machst, kann es nicht verkehrt sein, weil alles sich genauso abwickeln muss, wie es von allein passiert. Wirkliche Erwachensmagie ist, dass jeder innerhalb seiner Veranlagung, seines Vermögens, seiner Programmierung, seines So-Seins ist und bleibt und denn von diesem Moment aus, von dem Jetzt hier sein, anfängt sich zu verströmen, so wie du bist. Du musst nicht erst jemand anders werden und so viele Attribute abgelegt haben und so viele Trauma geheilt und, um dieses Erwachen mit anderen zu teilen. Das hat ausschließlich damit zu tun, innezuhalten, das Storyboard zu verlassen und in diesem Moment jetzt hier präsent zu sein. Und diese Wahrheit, die bestätigt sich für mich auch immer wieder sehr anschaulich, auch in individueller Arbeit, auch in therapeutische Arbeit, die ich ja auch mache. Ich habe auch Therapie gelernt und praktiziere und mache das auch immer noch. Denn unsere Nervensysteme, diese Körper-Geist-Apparate, die brauchen durchaus bestimmte Hilfestellungen. Nichts davon führt zu Erwachen. Das, was Erwachen wirklich ist, das Licht in dir ist immer angeschaltet. Das Buddha-Bewusstsein ist immer das Buddha-Bewusstsein. Das, was wach ist, ist immer wach jetzt hier, auch in dir, auch wenn du in der größten Dunkelheit stehst und gerade auch davon überzeugt bist, dass du gar nichts mehr blickst und alles verkehrt läuft. Okay. Hallo Swantje, hallo alle, die jetzt noch reingekommen sind, während ich den Überbrückungseinführungsworte gesprochen habe. Und wenn es im Zoom Fragen gibt, meldet euch. Und wenn aus YouTube jetzt Fragen da sind, Corinna, dann leg mal los.
Bisher steht da nur ein Gruß von Rosa, Rosaina Yamit. Hallo Adima, grüße dich.
Grüße dich auch. Schön, dass du da bist. Ja, wenn ihr hier eine Frage habt oder ein interessantes Thema, ich habe jetzt gerade dem Vorhergesagten im Moment nichts mehr hinzuzufügen.
Es gibt eine Frage im Chat. Der fliegende Flunder. In mir kocht es seit Tagen. Meist fühlt es sich an wie ein Säuresee im oberen Bauch, als würde mein System sich von der alten Identität entgiften und alles nach oben schwemmen.
Hallo fliegender Flunder. Das ist dann deine individuelle Erfahrung zu diesem Zeitpunkt. Ob das genau so das trifft, nicht mal das können wir wissen. Das kann so sein, wenn dein Empfinden dir das so spiegelt und sagt. Es trifft schon stark in der Zone im Oberbauch, wenn die Transformationsprozesse im Gang sind. Ja, das ist Bauch und Oberbauch sind Zonen, wo wir das stark merken. Es ist allerdings auch nicht unbedingt zuverlässig davon auszugehen, dass jetzt alles Üble wie bei einer Säureverbrennung entledigt wird und dann bleibt was übrig. Es ist einfach der Prozess, der jetzt für dich gerade abgeht. Ob der irgendwo Großartiges hinführt, das weiß keiner. Dein Job ist, da jetzt mittendrin zu sein und auch die Geschichte darüber auch wieder gehen zu lassen. Fühlen, wie sich's anfühlt, okay. Ohne Urteil, ohne Vergleich, ohne Erwartung. Und wenn körperliche Symptome stark sind, bitte auch dann den Körper abchecken lassen von den Experten, die sowas können. Das ist immer gut, sich auch um diese körperliche Form dann angemessen zu kümmern. Ohne Ursachenforschung, auch hier ohne Urteil. So wie du das Phänomen beschreibst, das kann einfach energetisch auftreten, das ist durchaus möglich. Und auch das kann nach einer Weile, die Organe, die dann auch im Oberbauch sind, mit betreffen. Also wenn das tagelang sehr stark brennt alles und oder Vorgänge wie Essen und Verdauung und Verarbeitung beeinträchtigt werden, dann lass es bitte auch abchecken, damit wir das Körpervehikel gut in Schuss halten und du weiterhin Bewusstseinserforschung und Selbstentdeckung darin auch in dem Körper machen kannst. Okay.
Der fliegende Flunder schrieb noch zwischenzeitlich, manchmal sehr herausfordernd, damit präsent und im Körper zu bleiben. Plötzlich empfinde ich mich wieder als dieses abgespaltene Ich, bin wie uneins mit mir selbst, ein ständiges Pendeln.
Oh, wie gut, du schreibst wieder. Ich empfinde mich wieder als abgespaltenes Ich. Das heißt, du hast dich auch schon mal nicht Abgespaltenheit erfahren und wie gut und wie bescheidend machend und lehrreich, dann eine Wiederabspaltung zu erfahren zu dürfen und dadurch auch zu sehen, sogar die Erfahrung von nicht abgespalten sein, eins sein, nicht getrennt sein. Wir können uns auf gar nichts verlassen und davon ausgehen, wir wären jetzt irgendwo angekommen. Und ja, wenn starke Symptomatik abgeht, besteht eine große Tendenz, sich wieder zu reduzieren. Das bringt dieser Vorgang von Unannehmlichkeit, bringt das einfach mit sich. Denn die Identifikation, das, was so genannt wird, Identifikation läuft immer über Negativerfahrung, also der Ursprung dieses Mechanismus, auch Ego genannt, der Ego-Klebstoff läuft über Negativerfahrung. Wenn wir es nicht haben wollen, wenn es weh tut, wenn es abnervt. Segensreiche Erfahrung, denke ich, von den kurzen Beschreibungen, die du schreibst. Mess dich selber nicht an der Messlatte von, wie dein Präsenz vorige Woche war. Die Erleuchtung von gestern ist heute nicht relevant. Und der Mind will immer so eine Messlatte anlegen und sagt dann, ah ja, jetzt läuft aber was verkehrt, da ist ja wieder eine Ich-Abspaltung oder dieses Empfinden von Getrenntheit etc. Es gehört alles mit zu dem Entfalten, es gehört alles mit zu dem Aufblühen von Bewusstheit. Gut, danke.
Alexandra schreibt, guten Abend und herzlichen Dank für diesen Satsang. Musst du dich noch ständig erinnern, präsent zu bleiben?
Nein, ich checke, wo die Frage bei dir herkommen könnte. Musst du dich noch ständig erinnern, präsent zu sein? Nein. Da ist niemand, der Adima beobachtet und bewertet und guckt, was die macht und ob die jetzt 100% oder nur 99,3% im Hier und Jetzt rumturnt. Ich erinnere mich auf so eine Art und Weise praktisch mir selbst hinterhergelaufen zu sein. Da war ein beobachtender Teil im Mind, der dann gesagt hat, ja, jetzt war es aber gerade nicht richtig präsent und dann versucht, das zu korrigieren und so weiter. Das ist diese Verschachtelung von der selbstreflektierenden Beobachtungsebene. Zunächst mal wird das Beobachten durch den Mind gelernt und auch ausgeführt. Das ist der Beobachter, der auch sagt, ich beobachte oder ich habe beobachtet, wie ich immer ängstlicher wurde oder wie ich immer dies und das wurde. Ja, das sind alles Ebenen von Mind. Und dann gibt's ein Präsenzbewusstsein, das kommt und geht nicht. Die Ebenen von Mind, die kommen und gehen. Und innerhalb dieses Beobachtens, was der Mind-Beobachter macht, was wichtig ist, was wir alle erstmal lernen müssen, sind die ersten Schritte. Da finden diese Sachen statt, dass irgendwas sagt, das spirituelle Ich fängt dann an, dich zu regulieren und zu maßregeln und zu sagen, ja, da war aber irgendwas jetzt nicht richtig oder du müsstest aber jetzt präsenter sein. Ich stehe zur Verfügung für Aufmerksamkeit. Ich stehe zur Verfügung und empfange bewusstes Hiersein im Moment und erlebe darin auch bescheiden machende Versagenserlebnisse. Da gibt's auch diese tolle Geschichte von Buddha, wo Buddha die Fliege verscheucht und den Vorgang dieser Handbewegung dann nochmal wiederholt. Da ist überhaupt keine Fliege mehr. Und sein Schüler Anando, der mit ihm zusammen gerade da auf dem Weg entlang geht, der sagte mal, was hast du denn da gemacht? Da ist doch gar keine Fliege mehr. Warum machst du denn die Bewegung nochmal? Und Buddha antwortete, beim ersten Mal war ich nicht richtig aufmerksam in der Bewegung. Die Bewegung war automatisch. Das habe ich gerade korrigiert. So. Der Grad von Aufmerksamkeit, der kann schwanken. In Präsenzbewusstheit, es wird bemerkt, das kann man korrigieren. Man muss das jetzt nicht jedes Mal. Das ist eine Geschichte, von der wir auch nicht wissen, ob sie überhaupt passiert ist. Aber es ist ein tolles Beispiel, was illustriert, in Präsenzbewusstsein kannst du mehr oder weniger aufmerksam sein. Von daher machen auch Menschen, die realisiert sind, die erwacht sind. In meinen Augen seid ihr alle erwacht. Ich sehe keinen, der nicht erwacht ist oder nicht Buddha-Bewusstsein wäre. Auch nicht die Nachbarn oder wen auch immer auf der Straße. Aber es ist eine andere Art von Sicht. Und innerhalb von Präsenzbewusstheit wird auch ein Auf und Ab oder verschiedene Grade von Aufmerksamkeit wahrgenommen. Da ist keiner mehr, der das be- oder verurteilt. Wenn andere dadurch einen kleinen oder größeren Betroffenheit erleiden, sozusagen, also wenn ein Grad von Unaufmerksamkeit Menschen, der neben mir steht, in irgendeiner Weise beeinflusst, dann sage ich, oh, ups, da habe ich aber jetzt nicht gut aufgepasst. Wenn ich mit mir allein bin, da gibt es nichts dann daran herumzurödeln und rumzuregeln. Deine Frage ist auch ein Beispiel für unser aller Erbe, uns vorzustellen, dass das Göttliche, das Erwachte, das lichtvolle Bewusstsein, wie immer wir es nennen wollen, dass das irgendeine Art von superlativen Perfektionismus wäre. Ja, so eine Art Superhuman, so eine Art Superman und Superwoman. Und das ist so nicht. Die menschliche Körper-Geist-Natur mit all ihren Fehlbarkeiten, die ist so, wie sie ist. Und die kann auch weiterhin eine Fehlleistung produzieren. Also ich habe keinen Terror mehr was war genau die Frage, ob ich noch im Präsenzbewusstsein bleibe oder nicht. Ne? Du kannst gar nicht woanders sein. Du kannst in Präsenzbewusstsein den Fokus verlieren, Ablenkung erfahren, halbwegs verschnarcht einschlafen und nur noch die Hälfte mitkriegen. Und Präsenzbewusstsein ist davon nicht berührt. Vielleicht beantwortet das deine Frage, vielleicht nimmt es die Frage weg und schafft einen freien Raum für Hiersein. Danke dir.
Der fliegende Flunder schreibt: Danke, scheint mir einfach wie eine Angewohnheit zu sein, zu etwas zu werden, was dann wie herunterschaut auf ein vermeintliches Ich und es kritisiert, ablehnt, ja sogar wie angeekelt ist davon.
Das ist die Angewohnheit, die wir durch den Identifikationsmechanismus zunächst mal gelernt haben. Es ist eine blöde Angewohnheit. Und wenn du dann einfach schaust, wie groß ist das Interesse und die Menge an Negativkritik, die da abläuft, und wo ist denn bitte das Loben und das Freuen und das Feiern und die positive Rückmeldung? Das ist ja nicht interessant. Und das liegt daran, dass Ego an sich wird aus Negativerlebnissen entsteht das. Wir werden nicht damit geboren. Ja? Kleinkinder haben kein Ego. Und die können auch oft dann schon sprechen und reden von sich in der dritten Person zum Beispiel mit ihrem Namen. Die haben auch nicht unbedingt einen Zugang. Warum soll man eigentlich dieses Ding hier ich nennen? Wieso? Das hat doch einen Namen. Ja, warum muss denn jetzt ich gesagt werden? Die Abgrenzung der Individualität im Innern, die auch Ego genannt wird, die entsteht durch eine bestimmte Intensität und Anzahl von Negativerlebnissen. Das ist notwendig, damit schlussendlich der Person Mensch als Individualität durchs Leben in der Welt navigieren kann. Und dadurch entsteht eine Verwirrung auch zunächst mal für den Teil im Mind, der das Beobachten lernt. Der ist nämlich auch dran gewöhnt, den Negativmeldungen die meiste Aufmerksamkeit zu geben, Negativurteilen sich drin zu involvieren. Das macht das spirituelle Ego, das ist das, was da operiert, das macht das genau auf dieselbe Art und Weise, weil das bedeutet, dass es dich und deine Geschichte noch gibt. Das ist alles eine Schutzmaßnahme vor der Auslöschung, vor dem Nichtvorhandensein, vor der großen eigentlichen Leere, vor der totalen Stille. Bevor wir das wollen, ja, haben wir lieber eine negative Geschichte über uns. Das ist eine blöde alte Angewohnheit. Wenn du 100% dich davon verabschiedest, bist du frei. Denn mit dir ist nichts verkehrt. Auch nicht in der Tatsache, dass du menschliche Schwächen hast und bestimmte Angewohnheiten und Übellaunigkeiten und, und. Das ist, wie das göttliche Sein sein muss auf dem Weg zu sich selbst durch deine Form. Und natürlich ist es im Dienst der Liebe und im Dienst an dem einen Erwachen, das wir alle sind, ist es hilfreich und nützlich, wenn wir auch Verantwortung übernehmen für auf der Handlungsebene. Ja, wenn wir aus unseren Programmen heraus mistig und negativ gehandelt haben anderen gegenüber, dann ist schon wichtig, da auch eine Verantwortung für zu übernehmen. Das geschieht allerdings in der Bereitschaft, die Geschichte in Ruhe zu lassen, wächst genau diese Art von Verantwortung, die ich meine, die wächst in Mitgefühl und in Liebe proportional mit, je mehr du und deine Geschichte verschwindet. Okay. Und hier ist Sefta, dein
Genau.
Mikrofon schalte ich frei. Ja.
Namaste.
Namaste, Sefta.
Schlechte Gewohnheit, das was jetzt gerade im Dialog war, wenn hier verglichen wird oder das Negative hier dem Nervenkostüm zugefügt wird aus Gewohnheit. Und dann das erste Stück, wo du gefragt wurdest wegen Präsenz. Und dass du gesagt hast, das war mal, dass auch bei dir ja jemand so eine Art Beobachter geguckt hat, wie viel Prozent bin ich denn jetzt präsent oder nicht? Ich habe heute oder auch jetzt aktuell, merke ich, da läuft so bei mir noch, bin ich noch im Thema, bin ich noch richtig? Da ist immer so ein Fragendes. Und heute wollte diese schlechte Gewohnheit negativ und sogar ein Stück positiv, ein bisschen positiv dazu basteln, weil was passiert ist. Und da habe ich mich sehr erwachsen verhalten. Normal war ich immer das Opfer, aber heute habe ich gesagt, nee, ich will nicht. Gefällt mir nicht. Und dann war ein paar Stunden später, wollte hier stolz sich oder so auf die Schulter klopfen. Und dann war eine Präsenz da, die gesagt hat, hast du denn wirklich was dafür gekonnt? Nee. Also es ist eine Geschichte, aber gehört es dir? Und da war ein Nein, da war ein eindeutiges Nein. Das ist passiert, ja, durch diesen Körper, aber die Geschichte gehört nicht mir. Und dann konnte ich gar nicht stolz sein. Mist, Mist. Ich wollte doch, weil mir ja irgendwas gut gelungen ist. Und dann war aber eine sehr schöne Befreiung darin. Und die Person, die ich ja da gesagt habe, ich will nicht, die habe ich dann gar nicht mehr beschuldigt im Kopf. Und warum ich eigentlich heute jetzt gerade spreche, ist, hier der Körpergeist befindet sich in dieser Beobachtungsmodus. Also da ist noch sehr viel Verstrickung mit, hier beobachtet jemand. Ganz ehrlich, ich freue mich, wenn auch das mal fallen darf, wenn sie fällt. Wenn nicht, dann wird sie nicht, aber das muss so ein endloses Fallen sein oder dieses, ja, nicht festhalten. Es gehört mir, mir passiert was. Also so ein bisschen schmecken oder in die Richtung kann ich schon ersehnen.
Wer ist der Reporter, Sifter? Das, was das alles gesehen hat, inklusive die Ebenen, oh, da kam dann auch noch Stolz und die Einsicht, ach
Auch
so,
dass
du
es
sollst es
nicht
überhaupt erlauben
verwehre.
lassen, weil es hat eh keiner was gemacht. Wer ist der Reporter? Geh mal zu dem, der die ganze Zeit zugeschaut hat. Wenn das in Worte passt, dann sag mal, wie sich das anfühlt, wenn du dich mit dem Reporter verbindest.
Eine überquellende Liebe voller Demut. Quillt über. Es ist so ein volles, sattes, dankbares, leeres. Es ist nicht einmal voll, es ist leervoll. Also Fülle, ja, aber nicht voll. Und
Und hat er irgendwo eine Grenze?
ich könnte es nicht mit Worten begrenzen, weil da keine Buchstaben und kein Ra nicht einmal Raum, es ist nichts vorhanden.
Gehört er dir, der Reporter oder die Reporterin?
Nein, der
Ach so.
taucht da schon gar nicht mehr auf in dem Raum.
Da ist eine Einladung da hinein zu entspannen und noch tiefer als, ich habe es jetzt Reporter genannt,
Ja.
noch tiefer als irgendeine Benennung. Und was, wenn sich dann nichts zeigt oder einfach Leere? Weil da ist ja noch ganz viel los, ne? Alles sehr aufregend und interessant. Und die Entspannung ist noch hinter dem Reporterebene. Da darfst du hin entspannen. Und der Reporter darf da auch mit rein entspannen.
Ein
Ohne
Ja, da ist hier ein Ja.
Manipulation.
Ein Ja, ein Bejahen ist hier.
Das hilft.
Ja, das hilft.
Ja, hilft.
Danke.
Ja, hilft. Danke dir.
Die Andrea fragt, liebe Adima, wie funktioniert das Leben aus dem Herzen? Der Mind scheint immer einen Schritt schneller zu sein und mit dem nächsten Gedanken den Weg oder die Lösung zu liefern. Das Herz scheint viel langsamer zu sein. Ist das so?
Ja, das ist so. Das ist frequenziell so. Also das ist sogar messbar, wenn du so willst. Und einen Augenblick dachte ich, ach, hast du die Beschreibung von unserem Kurs gelesen, Living in the Heart, im Herzen leben, unser Online-Kurs. Unser ist mein Mann Sudeva, der ist auch hier, der spricht nur Englisch, aber er ist gerne hier in dem Energiefeld. Wir machen den Kurs zusammen zweisprachig, es wird viel Deutsch sein. Der fängt am 20. Juli an, es ist noch ein Platz frei, Leute. Einen Platz haben wir noch. Living in the Heart. Und da geht es genau um das. Ich gebe euch jetzt mal die Links in den Chat, weil wir gerade dabei sind. Ich beantworte noch mehr zu deiner Frage, aber das hat mich jetzt mal an die Links erinnert. Der untere Link ist Living in the Heart. Während der Sendung könnt ihr, soweit ich weiß, die Links ja anklicken, auch wenn ihr die nicht kopieren könnt. Jetzt muss ich ans ganze Meeting schicken. So. Der unterste Living in the Heart Online-Kurs, die deutsche Version der Beschreibung. Einzelgespräche, dann gibt es einen Link, Beitrag an Adima und die nächsten Termine, so fängt es oben an. So, vom Tempo her, das stimmt, der Mind ist doppelt so schnell wie das Herz und das Herz ist doppelt so schnell wie das Hara, das Bauchzentrum, wo der Instinkt zu Hause ist und was auch Zentrum des Seins oft genannt wird, ist das Hara. Das ist noch langsamer. Und das Herz ist dann doppelt so schnell wie das Hara und der Mind ist doppelt so schnell wie das Herz. Ja? Und da wir sehr mindbetont alle aufwachsen, also in diesem Teil der Welt, wo wir so alle herkommen, sind die Impulse, die dann das Hirn erreichen, sind immer die ersten, die wir beachten. So. Was wir in dem Kurs machen übrigens, weil das Herz an sich braucht kein Kursus, um zu lernen, wie Lieben geht. Das macht's von allein. Und dein Buddha-Bewusstsein braucht auch keinen Kursus. Was wir in dem Kurs machen, ist die Dinge, speziell die Dinge anschauen, die uns hindern, im Herzen zu leben. Wenn wir übrigens mehr Interessenten kriegen, wir haben die Gruppe begrenzt, das hat seinen Sinn und seinen Hintergrund mit den Dingen, die wir in dem Kurs machen, dass das nicht so groß ist, Dann starten wir einen Parallelkurs. Also ihr könnt euch ruhig anmelden oder draufklicken, und wenn es dann voll ist, dann schreibt uns an, dass wir das erfahren. Wir kümmern uns da um das, was uns hindert, im Herzen zu sein. Und das ist zum Beispiel Urteil, Vergleich, Erwartung. Das, was der Mind ständig ausspuckt. Und wie kann man lernen? Weil Urteil, Vergleich, Erwartung können wir nicht einfach abstellen. Wir können den Mind nicht abstellen, müssen wir auch nicht. Das ist nicht unser Feind. Der muss auch nicht auf Dauermeditation und nie mehr was sagen, weil der hat durchaus brauchbare, kreative, praktische, nützliche Ideen. Das Herz ist der Raum, aus dem wir die Weisheit von Unterscheidung lernen. Und wie das Ganze passiert, ist durch Lauschen. Lauschen, innehalten. Das ist schon eine Verlangsamung an sich. Und wenn du dir jeden Tag einfach mal 1 bis 3 Minuten einen Raum gibst, wo du innerlich innehältst und lauschst, innerlich pausierst, eine Pause machst, hat auch mit Ausatmen und Seufzen zu tun, dann bewegst du automatisch schon, lädst du Bewusstsein ein, sich mehr in der Herzschwingung aufzuhalten. Alles, was verlangsamt, uns verlangsamt. Ja? Du kannst sogar dem Bus hinterherrennen. Es hat nichts mit den äußeren Akten zu tun, und innerlich in den Pausenmodus sein. Und dein Herzschwingungswahrnehmung beginnt sich auszudehnen. Oder du rennst dem Bus hinterher und hast deine ganze Aufmerksamkeit ist mit den Stimmen, die dazu irgendwas zu sagen haben. Ja, das stimmt, das Herz ist langsam. Und es liebt auch Langsamkeit. Das heißt, wenn wir verlangsamen, wenn wir entspannen, ist wie automatisch mehr Raum für Herzensbewusstsein. Und das Herz ist der Raum, in dem die ganz große Alchemie stattfindet, in dem alles, wirklich alles, umgeformt, transformiert werden kann in Liebe. In Liebe, Bewusstsein im Jetzt. Das findet durchs Herz im Herzen statt. Und damit möchten wir alle wieder in Kontakt kommen. Das ist die tiefe Sehnsucht. Unser aller tiefe Sehnsucht und der Aufschrei ist nach Zuhause. Und Zuhause, der Eingang, die Eingangstür ist durch dein eigenes Herz. Ins Jetzt. Und das hat an der Peripherie, ist das auch emotional. An der Peripherie gehört da auch mit dazu, was wir als Soap-Opera oder romantische Komödien im Netflix angucken können. Das gehört alles mit dazu. Im Kern ist es still. Die Qualitäten, die Herzensqualitäten sind mehr feminin als irgendwas anderes. Das ist empfänglich sein, aufnehmen ohne Urteil, keine Messlatten anwenden müssen, du sein dürfen, wie du bist, mit deinen Fehlerhaftigkeiten. Und eine Herzensindikation ist auch der Wunsch, zum Ganzen, zu anderen, liebevolles Bewusstsein, liebevolle Aufmerksamkeit beizutragen. das ist, was wir möchten in unserem Miteinander, ne? In unseren Beziehungen mit anderen, egal ob wir die gut kennen oder nur oberflächlich, ob sie ganz nah sind oder weiter entfernte Bekannte. Gerade jetzt in diesem Augenblick, lasst uns doch alle einen Moment ins Herz atmen. Ihr könnt auch die Hände drauflegen. Ah. Und beim Ausatmen darf man ruhig einen kleinen Seufzer machen. Und einfach des Herzens Raumes gewahr sein. Herzensraum ist schon auch um dieses physische Herz herum und ist viel mehr als die Physis. Die Orientierung mit unserem physischen Herz ist eine gute Einstiegstür. Ah. Einfach nur diesen Raum zu beatmen, bewusst, mit dem Atem, mit der Aufmerksamkeit da mal kurz hingehen. Da merkst du, ja, du verlangsamst. Und vielleicht steigen Ängste auf, um Gottes Willen, in dem Zustand kann ich doch jetzt nicht mit meinem Chef reden oder meine Jobs alle erledigt kriegen oder, ne, alle solche Sachen mögen auftauchen. Sei gewahr, was auftaucht und lass es vorbeiziehen. Sei gewahr dessen, was nicht vorbeiziehen will. Und vorne auf der Bühne stehen bleibt und ein Tamtam macht. Das Herz hat für alles Raum. Das ist wahr. Und es kann alles nehmen. Da gibt's keine Ausnahmen. Es nimmt ohne Auswahl, ohne Trennung, ohne Exklusionen. Das Herz ist all inclusive. Wirklich und wahrhaftig. Und somit ist Herzpräsenzbewusstheit, Liebe und Bewusstheit ist im Grunde ein und dasselbe. Bewusstheit ist Liebe, ist Bewusstheit. Erlaube dir also zu verlangsamen, wann immer in deinem Alltag Möglichkeit dazu ist. Und 1 bis 3 Minuten hilft schon ganz dolle. Viel Glück. Meine Hände sind in dieses Mudra gegangen. Das ist das Chintamani-Mudra, das höchste Juwel heißt das. Das ist wie Namaste, aber dann so ein bisschen geöffnet. Die Daumen bleiben zusammen und das hältst du vors Herz. Da ist das größte Juwel deiner Bewusstheit zu Hause. Bewegungslos in allen Bewegungen. Hier ist Stille nicht das Gegenteil von Lärm oder Geräusch und auch nicht das Gegenteil von Bewegungslosigkeit oder Bewegung. Und Liebe ist nicht das Gegenteil von Hass. Die Gegenteiligkeit endet im Herzpräsenzraum. Das ist das eine Ja. Da ist es zu Hause. Und sagt auch Ja zu all den polarisierten und trennenden Ideen, die der Mind hat. In liebevoller, endloser Geduld. Okay.
Der fliegende Flunder schreibt, wenn zu viel los ist im Körper oder Nervensystem, bildet sich das Ich. Ist das so? Wenn irgendwas nicht mehr sein will, was es ist, spaltet es sich ab, wie eine Maske, die sich auf die Wahrheit legt. In Wirklichkeit gibt es kein Gut oder Schlecht, nur nacktes So-Sein.
Den ersten Teil von der Frage brauche ich nochmal. Fragt er, wenn zu viel los ist im Körper, bildet sich das Ich?
Wenn zu viel los ist im Körper oder Nervensystem, bildet sich das Ich. Ist das so?
Nee, so ist das nicht. Macht da keine Formel draus. In der Kleinkindphase hat sich das Ich-Gefühl um das Ich-Wort bilden gelernt durch Negativerfahrungen, durch Trennungserfahrungen. Ja, da ist das so. Und in dem Transit zwischen, da ist etwas so bereit, ich und meine Geschichte loszulassen, da werden oft Phasen erfahren, wo ich und meine Geschichte wirklich und wahrhaftig schon gar keine Rolle mehr spielt. Und auf einmal kommt eine Negativerfahrung, meistens durch Körper, durch Schmerz, durch Krankheit, durch solche Sachen, wo auch Körper stark dran beteiligt ist. Und bumm, da ist nochmal wieder die volle Identifikation. Das sind bewegliche Prozesse. Das bleibt im Fluidum von Bewusstheit ist auch wie ein Verflüssigen und bewegt sich. Aber so ein starres Konzept, wenn so, dann kommt ich, lieber die Finger weg, das ist zu verwirrend. Wahr ist, es gibt kein richtig und falsch, das stimmt. Das ist immer wieder nur die Zuordnung, die Mind macht, um mit den Objekten in der Welt umgehen zu können. Jetzt sind die meisten Objekte in der Welt, sind auch von Mind geschaffen worden. Also das ist alles eine große illusorische Story. Und da war noch ein Teil am Ende von dem. Das habe ich jetzt wieder vergessen.
Es geht weiter, wenn irgendwas nicht mehr sein will, was es ist, spaltet es sich ab, wie eine Maske, die sich auf die Wahrheit legt.
Den Teil verstehe ich nicht, was deine Theorie da ist. Wenn irgendwas nicht mehr sein will, was es ist, spaltet es ab, macht eine Maske über die Wahrheit. Maske über der Wahrheit ist jeder Geschichtenanteil, den ein illusorischer jemand im Innern glaubt, ist eine Maske über der Wahrheit. Das ist weniger kompliziert, als was du gerade beschrieben hast. Und wenn du bereit bist, die Masken fallen zu lassen und das dem Universum mitteilst, das hört ja mit, dann kriegst du alle Unterstützung, die gebraucht wird. Maske ablegen. Auch erkennen können, wenn man dann doch noch lieber so eine kleine Maske vielleicht tragen möchte. Es geht dabei um deine Bereitschaft. Das schlussendlich ist es nicht intellektuell auszuknobeln. Und immer wieder auch nur bei dir gucken. Wie läuft es bei dir ab? Und das, was du am wenigsten haben willst und an dir magst, das wird dich am intensivsten und authentischsten im Jetzt hier zu dir führen, zu dir als Wahrheit. Das heißt, in unseren Schatten, in allen unseren Schattenanteilen ist das größte Potenzial von Licht auch enthalten. Ohne, wenn das nicht so wäre, da würden wir hier gar nicht sitzen in diesen Erforschungen und schauen wollen. Da ist ja auch eine Leidenschaft drin, in dem Forschen, in dem Schauen, in dem Rausfinden wollen. Okay.
Der fliegende Flunder schreibt, ich glaube, irgendwas hat ganz früh gelernt, sich über gewisse Dinge zu erheben, eben ich zu werden, zum Beispiel über sexuelle Bedürfnisse oder auch Wut, fühlt sich sehr verletzlich an, auch das zuzulassen.
Ja, und auch das ist individuell unterschiedlich, aber ja, jede Art von Überheblichkeit steht Erkennen von Wahrheit zunächst mal im Weg und auch dem Erkennen von der Einfachheit. Dass dieses menschliche Dasein hat auch eine Einfachheit. Das ist nicht immer angenehm, aber es ist ganz einfach, ganz simpel. Und das, was wir da früh gelernt haben, das war auch eine Notwendigkeit, ist eine Notwendigkeit. Dieses Personen-Ich mit einer eigenen Stimme identifizieren zu können, damit zum Beispiel auch Kommunikation passieren kann. Ich spreche gerade zu dir, auch wenn ich dich noch nicht mal sehe. Ob ich identifiziert ist oder nicht, das ist ein anderes Ding. Mit dem Mechanismus an sich ist auch nichts verkehrt. Das ist ein Steuermechanismus. Das ist ein psychosomatischer Steuermechanismus, der Objekte in der Mindwelt sortieren kann und unterscheiden kann. Was von dem abfällt, ja, wenn das ganz verschwunden wäre, dann kann ich auch nicht hier sitzen und ein Gespräch führen. Was verschwindet, ist alles, was da drumherum sich angedockt hat und angekleistert und angeklebt. Ich nenne das Ich und meine Geschichte. Das darf erlöst sein. Und dann kann ich Sexualität erfahren, Wut erfahren, Trauer erfahren, menschliche Erfahrung erfahren. Die passiert, Bewusstsein erfährt Erfahrung. Das Geschichten-Ich wird dafür überhaupt nicht gebraucht. Bewusstheit erfährt Erfahrung durch diesen Körper-Geist-Mensch-Apparat. Und der kann dann auch sagen, ich fühle Trauer, ich fühle Schmerz. Und nur du in deinem Körper-Geist-Mensch-Apparat kannst schlussendlich ehrlich und wahrhaftig ergründen und sehen, ob dein Ich-Sagen unschuldig, rein, klar ist oder ob und wo es gerne nochmal anklebt an irgendwelche Ursache-Wirkung-Geschichten. Wenn ich so und so bin, dann kommt hinten das und das bei raus. Das ist Identifikation mit Story, die nie wahr ist, auch nicht, wenn sie stimmt. Jetzt kommen wir in die absurden Paradoxen. Wahrheit von Wahrheit. Ja. Und das Anhaften, das Identifizieren ist immer auch wie eine Art Anspannung. Einfach hier sein ist ganz einfach auch ganz entspannt. Und jetzt bitte keine Formel machen von andersrum. Ah, wenn da eine Spannung ist, dann ist das ich. Durch diesen Terror bin ich auch gegangen, auch mein Mann in mit bestimmten Methoden, die wir gelernt haben, wo man dann anfängt zu glauben, wenn sich irgendwo eine Spannung zeigt, dann ist das automatisch Ego, was man wieder unbedingt loswerden muss. Ja, die Irrung und Wirrung ist vielseitig und sehr unterhaltsam. Aber im Kern geht es immer ums Gleiche. Irgendwas ist angeblich mit dir verkehrt und muss anders. Das ist das Kernleiden. Wenn das auftaucht, kannst du sicher sein, dass es nicht stimmt. Und tief genug stillhalten, dann kann es an Ort und Stelle in dem Moment auch gleich zeigen, das ist nicht wahr, da ist es entkräftet. Okay. Und auch ein Dank an Fliegende Flunder, du machst mir ja quasi die Sendung heute mit vielen Fragen und Gedanken.
Die Alexandra möchte wissen, erfährst du keinerlei Misstrauen oder Eifersucht in deiner Beziehung zu deinem Mann?
Oh, that's a good one. I have to translate that to my beloved. The question is, do you really not experience mistrust or jealousy in the relationship with your husband? So. Ha! Alexandra, ich gehe seit vielen Jahren immer davon aus, dass jede menschliche Erfahrung in jedem Augenblick passieren kann. Wenn ich jetzt sage, ich habe seit Jahrzehnten, wow, das klingt beeindruckend, nicht die klassische Eifersucht erfahren, dann bedeutet das im Grunde nicht viel. Das ist keine Errungenschaft, die aufgrund von Erwachen irgendwie mitgeliefert wurde. Es hat keine Auslöser in der Richtung dafür gegeben. wenn ich sehe, dass andere weibliche Wesen, gut aussehende und viel jünger als ich, das toll finden, meinen Mann zu umarmen, dann kann ich daneben sein und es freut mich. Und auch mit unserem Ältersein ändert sich an der Stelle auch was. Ich erinnere mich gut an den Terror von den Eifersuchten und Eifersüchteleien. Misstrauen habe ich nicht nur mit ihm, keins habe ich grundsätzlich, dass ich vertraue. Und das wird missbraucht manchmal von Menschen. Und das kann völlig fehl am Platz gewesen sein, habe ich auf irgendwas vertraut und es war völliger Quatsch und Käse. Das stellt sich dann raus. Ja. Allerdings kann ich nicht erkennen, dass Erwachen und auch das Entfalten im Erwachen automatisch mitliefern würde, dass niemals Misstrauen und/oder Eifersucht oder sonstige menschliche Erfahrung auftauchen kann. Wenn du jetzt gefragt hättest, ob wir uns niemals kabbeln, ich gebe dir jetzt eine bessere Frage, dann hätte ich gesagt, doch, wir kabbeln. Über wer hat denn jetzt den Autoschlüssel wieder verlegt? That's the soundtrack zu dem about when we quibble about whose fault it is that the car key is not where it is supposed to be. Ja? Und auch hier ist das so ein so naher Mensch, der hat bewusst und unbewusst, beabsichtigt und unbeabsichtigt hat man dann einfach die Trigger-Sounds, die in dem anderen Nervensystem was auslösen können, was sonst keiner auslösen kann. Deswegen ist Beziehung die 5%, wo irgendwas sich reibt und macht und tut. 95% haben wir eine gute Zeit und dann. Das ist bescheiden machend und wunderbar, weil kein anderer, keiner, der weniger nah ist, kann überhaupt einen Trigger an der Stelle im Nervensystem setzen. Und manchmal passiert so ein Trigger und dann ist großes Staunen erstmal im ersten Moment. Wups, warte mal. Es ist anders als früher, wo dann sofort die identifizierte Reaktion losprescht und was weiß ich, irgendwas ausagiert. Und ja, auch da eine Liebesbeziehung in Ehrlichkeit. Sudeva, but you cannot yawn now and I'm talking Yiddish. Siehst du sowas? Ja. Er hat gegähnt, aber er spricht ja nun auch kein Deutsch. Eine Liebesbeziehung, auch dem authentisch, wahrhaftig, ehrlich sein im Moment, dem zu widmen und sich dann darin zu begegnen, so gut wie es geht. Wir haben da keine rituellen Sachen, die wir jetzt irgendwie, wo wir drin versteift werden, die wir abwickeln müssen. Aber so kann ich es jetzt mal sprechen. Und das ist ein lehrreicher und wunderbarer Spiegel füreinander. Wir spielen auch möglichst weder spiritueller Lehrer noch Traumatherapeut miteinander, weil dafür sind wir nicht zusammen, auch wenn wir da viel mitarbeiten. Und sich darin zu begegnen, in dem ganz simplen, normalen Alltag. Weil wir sind alle nicht hier, um uns gegenseitig die Erleuchtungszertifikate abzuliefern. Wir sind auch nicht hier, um uns unsere normale Simplizität zu beweisen. Das ist derselbe Trip. Ja? Alle Hoffnungen, die ihr vielleicht tragt, dass mit Erwachen gewisse, bestimmte, nicht gewollte menschliche Erfahrungen gleich mal so irgendwie verschwinden würden im Jenseits Himmel oder Hölle, das kannst du vergessen. Geh davon aus, dass jede menschliche Erfahrung in jedem Augenblick auftauchen kann, vor, während und nach Erleuchtung oder Erwachen. Und dein Job ist immer jetzt darin, hier zu sein. Und das, was frei ist, das ist frei von der Idee, irgendwas verhindern zu müssen. Und wenn ich ein handfestes klassisches Eifersuchtserlebnis in Bezug auf Sudeva haben würde, dann erzähle ich es euch. Ja, ich fürchte mich nicht davor, ich muss das nicht weghalten. Das ist weder erleuchtet noch unerleuchtet. Ich habe keine Ahnung, ob das in der menschlichen Erfahrung jetzt auftauchen wird oder nicht. Das sind diese Messlatten, die so unterwegs sind. Vielleicht sterbe ich, bevor es nochmal auftauchen kann. Das ist dann auch kein Beweis für irgendwas, wenn es nicht mehr aufgetaucht ist. Ja. Und eine tolle Frage, weil das sind alles diese Projektionen und Ideen, die wir dann so haben. Und in der Beziehung miteinander ist unser Anliegen, uns gegenseitig zu unterstützen, frei zu sein. Wahrheit und Liebe sein zu können, der Wahrheit treu zu sein im Alltag. Ganz simpel. Ist gar nichts Besonderes, ist nichts Abgehobenes. Okay.
Alexandra schreibt Dankeschön. Und dann ziehe ich kurz eine Frage vor, weil sie dazu passt. Mukunda möchte wissen, Hi Adima, welche Rolle haben bei dir Beziehungen, insbesondere intime Beziehungen, auf dem Weg zum Erwachen gespielt?
Hallo, Ukunda. Ich kann jetzt sagen, eine große Rolle. Das liegt einfach nur daran, dass ich so gestrickt war und bin, dass Beziehung mein Weg war und ist. Das muss nicht für jeden so sein. Das ist unumgänglich, wenn man so programmiert ist. Und von daher hat es von relativ jung an Beziehung gegeben. Nun bin ich ja spirituell in dem Klima dieser Subkultur von Sannyasins um den Meister Osho herum aufgewachsen und noch mit dem Einfluss der 60er und 70er, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, das war ein ganz anderes Klima als jetzt. Und wo auf einmal der Aufschrei, sexuelle Freiheit und, wo das alles losging. Und man sich auch orientieren lernen musste. Ich habe zum Beispiel für mich in dieser Sannyasin-Freiraum-Subkultur, die wunderbar war zum Experimentieren, in den Lebensjahren, in denen auch die sexuelle Kraft so auf vollem Kurs feurig abgelaufen ist und dann in einer Subkultur sich viel Zeit aufhalten zu können, wo nicht die üblichen gesellschaftlichen Urteile abgegeben wurden. Das ist jetzt keine schön geredete Verpackung von den berühmt-berüchtigten Sexorgien und so Sachen. Ich habe nie eine gesehen. Ich bin nie zu einer eingeladen worden. Ich habe keine Exzesse erlebt. Ich habe experimentiert mit mir Und dazu war der Freiraum da. Ich habe zum Beispiel experimentiert, weil das war irgendwie so ein Anspruch in den Köpfen von Sannyasins, dass feste Beziehung wäre doof und da wäre ja zu viel Bindung und man müsste also offene Beziehung haben und auch mit anderen Leuten daten und, und. Und das lag mir nicht so. Das entsprach auch nicht meiner super romantischen Programmierung. Und nun wollte ich aber auch gut dazugehören und habe experimentiert. Wie ist das denn, wenn ich jetzt mal keinen Boyfriend habe und dann öfter mal mit verschiedenen Leuten ein Date, so, ne? Dann habe ich ziemlich schnell rausfinden können, liegt mir nicht. Das war alles gut und nett und schön und hat seinen eigenen Wert gehabt, das auch zu erfahren. Und liegt mir nicht. Ich war dann einfach klar, ich will die Beziehung, wo man auch eine Verpflichtung eingeht zueinander. Ich hatte an sich nie eine Beziehung, in der das mit der sexuellen Treue irgendwie hingehauen hätte. Es gab also immer Geholter und Gepolter zu diesen Themen. Und auch damit experimentiert und dann wollte ich spirituelle Super-Sannyasin sein, die Verständnis dafür zeigt und davon nicht so aus der Bahn geworfen wird und lauter so Zeug. Und habe dann wiederum gelernt, dass ich nicht zu nah drumherum sein möchte, wenn der Boyfriend mit einer anderen ist. Und habe dann den Boyfriends einfach gesagt, also auch in der längeren Beziehung, also weißt du, wenn du jetzt rumdaten musst, dann musst du mit deinem Date nach Goa fliegen oder jedenfalls nicht da, wo ich auch in Town bin, da, wo ich auch direkt das vor der Nase habe. Das war mir zu viel, zu aufregend, zu viele Auslöser im Nervensystem. Ja, bei allem Verständnis für, wir sind keine monogamen Wesen, wir sind polygam, da, da, da. Und auch gelernt, auch ganz wichtig, wenn wir eine tiefe Energie mit einem Partner möchten und dann sexuell mit anderen die Energie auch austauschen, dann kriegst du den Tiefgang in deiner Beziehung nicht rein. Das ist einfach Hänschenkleinmathematik, das ist ganz, ganz simpel, das funktioniert nicht. Ja, das hat mit moralischen Urteilen nichts zu tun, das ist einfach, wie Energie funktioniert. Wenn man tiefe, intime Verwobenheit möchte mit jemand, da kann man nicht gleichzeitig, das gilt für Mann und Frau, die sexuelle Energie mit anderen auch teilen. Ich weiß jetzt gar nicht, was so heutzutage in der Szene so los ist und was so angesagt ist. Für mich war es gut und bereichernd, auszuprobieren und dann die eigenen Urteile da drin auch kennenzulernen. Wo ich oft gestaunt habe, wo ich Dinge, von denen ich intellektuell glaubte, oder habe ich doch nichts mit am Hut. Doch, die hatte ich aufgesogen und habe ich auch als Urteil dann im Innern verankert gehabt. So, das war also alles wichtig für den Werdegang von diesem Adima-Ding, Körper-Geist-Apparat, weil es entsprechend programmiert war, auf Beziehung und durch Beziehung zu lernen. Und da sei noch hinzugefügt, Sudeva und ich, wir haben uns 88 getroffen und hatten ein aufrichtiges, herzensbetontes Interesse aneinander, waren beide in einer anderen Beziehung, die wir nicht dieser Herausforderung ausgesetzt haben. Als wir dann Gelegenheit hatten, eventuell zusammenzukommen, da ist das damals an traumabedingter Ängstlichkeit und Unfähigkeit, so einen Riesensprung in eine Herzensbeziehung mit jemand zu machen, ist es für mich damals gescheitert. Das kann man jetzt beweinen oder beurteilen, aber so war's. Wir waren jahrelang befreundet und dann Brieffreundschaft vor Facebook, weil der lebte in Australien und ich irgendwo in Europa. Wir haben uns in Indien immer wieder gesehen und erst 2015 sind wir dann als Paar zusammengekommen und feiern das. Von daher auch vielleicht die Frage vorher mit den Schwierigkeiten und der Eifersucht. Wir haben viel Spaß und viel Freude, viel intime, wahrhaftige Begegnung miteinander nach diesen 18 Jahren uns irgendwie verpasst haben. Und dann doch zusammen sein können und dürfen, immer noch hier zu sein und das auch zu erleben. So. Und jetzt haben wir noch Zeit für Ferdi, 10 Minuten. Der hat eine Hand gehoben, ich muss dich da freischalten. So.
Ja, du hast gesagt, dass der Zeitgeist heute ein ganz anderer ist als in den 70ern und 60ern. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was dazu erzählen? Also, in was für einer Zeit leben wir eigentlich?
Ich verstehe die Frage nicht so wirklich. Also über die 60er kann ich jetzt nicht so viel, da war ich zu klein eigentlich. In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Wir leben in der, die jetzt hier ist, die uns diesen kollektiven Mind präsentiert. Damals gab es ein anscheinend großes Öffnen und Aufwachen in einer bestimmten Art und Weise. Und diese Mindentwicklungen, die folgen immer Hochs und Tiefs und ihren eigenen Rhythmen. Ich mache mir da auch, das ist mir zu philosophisch, ich mache mir da keine Gedanken drüber, in was für einer Zeit leben wir eigentlich. Das hat auch alles Namen, die man manchmal hört. Ich weiß, wir sind aus den Fischen in den Wassermann eingetreten und all solche Sachen. Und das hat seine eigenen Einflüsse. Aber wie meinst du das denn? Kannst du das ein bisschen genauer
Naja,
sagen?
also ich meine es jetzt gar nicht so sehr auf das Sexuelle bezogen, aber das scheint ja schon so im Vordergrund zu sein, dass naja, einfach, dass damals ihr, wie du selber sagtest, Sex, Drugs, Rock'n'Roll und Polyamorie und halt ein ganz anderes Denken und so weiter. Und ja, mir scheint die Welt heute sehr viel rigider zu sein. Also, als ob sich das erst geöffnet hat und dann alles wieder zugemacht hat. Und das wird mich einfach interessiert. Also, ja.
Aus unserer kleinen, begrenzten Mind-Sicht, also das, was Mind überhaupt erfassen kann, und dann für diesen Teil der Welt mag das jetzt gerade mal so aussehen. Das ist aber im großen Zusammenhang nicht so relevant. Und dieses Öffnen in den 60ern, 70ern und die sogenannte sexuelle Revolution, die so einen großen Titel an sich gar nicht verdient hat. Fällt mir gerade ein, da gibt es eine interessante kleine Geschichte, wo jemand, der ganz, ganz nah mit Osho in seinem Haus um Osho herum gelebt hat, wann war das? In den Ende der 80er, erstaunt feststellte und das zum Osho auch gesagt hat, boah, die Leute, die jetzt kommen, die sind aber echt viel, die scheinen mir viel weiterentwickelt, als wir jemals waren. Und Osho hat nur ganz trocken zu ihm gesagt, ja, die müssen sich nicht alle das Hirn rausvögeln, um zu kapieren, dass es noch was anderes Interessantes im Leben gibt als Sex. Also das war so. Ja, das ist alles auch zweiseitig. Das ist nicht, dass da damals, das war nicht der Königsweg zur Erleuchtung. Das war ein notwendiges Öffnen von unterdrückten Impulsen. Und ich stimme mit dir überein, dass die Welt, die sich jetzt gerade präsentiert in den westliche Weltländern sehr rigide und hart daherkommt. Wenn wir schauen, wie kommt Krieg eigentlich zustande, dann müssen wir allerdings wirklich bereit sein, im Innern zu schauen, wie die Pole gegeneinander kämpfen. Dieses, was ich immer und ewigst aufzähle, Urteil, Vergleich, Erwartung, das sind die Eckpfeiler von Mind, mit denen Trennung verursacht wird. Trennung ist schlussendlich zwischen Yang und Yin, zwischen linker und rechter Hirnhälfte, zwischen Mann und Frau. Und da ist im eigenen Innern zu gucken, wie kämpfe ich mit mir selber rum? Jedes Mal, wenn wir anders sein wollen, als wir sind, da geht's schon los. Und dieses nicht in Frieden, in Bewusstheit jetzt hier sein, das ist der Same, aus dem dann im Miteinander, dann wenn du dich ver- und beurteilst, ver- und beurteilst du automatisch auch andere und so weiter. Sobald du okay bist, wie du bist, aufrichtig okay bist, wie du bist, und dann nach draußen guckst, in dieselbe verrückte, verdrehte, schmerzhaft rigide Welt. Und dennoch, sobald du okay bist, wie du bist, wow, da sind es deine Nachbarn und die ganzen anderen auch. Es ist eine ganz andere Schwingung, eine ganz andere Sicht, die dann frei wird, zur Verfügung steht. Also über die Zeit, in der wir sind, da mache ich mir in dem Sinne keine Gedanken. Ich fühle und bekomme mit, was im Kollektiv so schwingt und auch die Auswirkungen von Technologie auf die Verrohung von Empfindungsfähigkeit in jungen Menschen. Offensichtlich muss und will auch das durch Menschheit jetzt gerade passieren. Wohin das führt, wissen wir nicht. Wenn wir lang genug leben, werden wir es rausfinden können. Da müssen wir uns keine Gedanken drüber machen. Also den ganzen Fokus wieder zu dir bringen, wenn du dann feststellst, oh, uff, da ist Schmerz, da ist Widerstand, da ist Wut gegen das Rigide in der Welt zum Beispiel. Da ist dann dein persönliches Thema, wo du mittendrin innehalten kannst. Lauschen, spüren und auch das sein kannst. Nicht ausagieren, sein. Okay?
Okay.
Und 2 Minuten, also wir sind kurz vor dem Ende. Sefta schreibt einen herzlichen Dank, kann gerade nicht alles auf Anhieb lesen, ja. Blinke Herzen, ja. Und auch Dank an die YouTube-Zuschauer, Zuhörer. Sagt's weiter und ich habe die Termine in den Chat reinkopiert. Der nächste ist am 14. Juli. Juli, das ist mein Sonntag-Meeting, Satyamitra genannt. Satyamitra heißt Freunde in Wahrheit. Und das nächste Live-Chat mit Jetzt TV ist am 29. Juli. Das ist auch wieder ein Montag. Okay. Alle gut hier soweit? Naht Lukas hat so ein schönes Bild. Okay. Und auch in der Unsichtbarkeit, so viel Präsenz ist oft spürbar. Von YouTube oder auch hier jemand ohne Kamera. Willkommen und danke für Satsang. Okay.